Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute eine ganz besondere Folge dieses Podcasts. Wir sprechen mit einer Unternehmerin, die in Deutschland geboren ist, sehr frühzeitig sich aber aufgemacht hat in die USA und dort eine wahre Erfolgsgeschichte mit ihrem österreichischen Mann hingelegt hat und Ama Waterways groß gemacht hat. Eine River Cruise Line, also Flusskreuzfahrten, wie sie das geschafft hat, warum es so schnell ging mit dem Wachstum und wo sie noch hinwollen, das erzählt sie uns gleich. Die Rede ist von Christine Kast, längst in Kalifornien beheimatet. Man hört es auch ein ganz klein wenig, um es schon mal mit dem Augenzwinkern zu sagen. Und ich freue mich sehr auf ein sehr launiges Gespräch. Hallo Christine, ich grüße dich.
Hallo Thorsten, es ist wirklich, wirklich schön, heute mit dir sprechen zu können. Vielen Dank.
Du bist geboren in Dresden. So, und dann ging es irgendwie in die USA. Erzähl mal die Geschichte, wie man so schön sagt, in 1,30 dürfen auch 2 Minuten sein.
Ja, na, ich bin in Dresden an der Elbe geboren und habe dort auch mein Studium gemacht für Tourismus, Betriebswirtschaft, Hospitality. Bin, als ich Kind war, wahnsinnig gern mit den Schaufelraddampfern auf der Elbe gefahren. Von dort dann in das Elbsandsteingebirge, Hiking, Biking, also Fischen auch dabei und so weiter. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir sozusagen, würde ich sagen, ein bisschen die Flusskreuzfahrt oder den Fluss ins Blut gelegt. Rudi, mein Mann, ist Österreicher. Er ist in Wien geboren, an der Donau. Und als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, war er gerade Präsident von Viking River Cruises geworden, hat das Office da aufgemacht, als das erste Büro in den USA in Woodland Hills in Südkalifornien, wo wir sind. Und er hatte vorher das Flusskreuzfahrtprogramm für die Firma UniWorld entwickelt und maßgeblich mitgestaltet. Und Ausgangspunkt dafür war der Bau des Main-Donau-Kanals, der 1993 fertig geworden ist und der es möglich macht, dass die Flussschiffe von der Nordsee bis zur Black Sea, also zum Schwarzen Meer, fahren können, wenn man das natürlich so will. Aber ein ganz neues Urlaubskonzept wurde geboren. Rudi war sehr involviert im Setup von vielen der neuen Cruise Lines, die es heute gibt in den USA, wird deshalb auch der Pate der Flusskreuzfahrt oder der Godfather hier in Amerika genannt. Und ich bin 1999 nach Kalifornien gezogen, nachdem ich lange Zeit für American Express in Deutschland und in Zürich in der Schweiz gearbeitet habe. Als Europäerin war ich also dann sehr willkommen, als ich bei Viking angefangen habe. Und für Rudi und mich war es eine wunderbare Leidenschaft, die Schönheit der Flüsse Deutschlands und Europa in Amerika bekannt zu machen. Und dann haben wir nicht nur zusammen gearbeitet, sondern wurden auch privat ein Paar. Und nach den Erfahrungen, die wir im Bereich Tourismus, Flusskreuzfahrten über mehr als die 20 Jahre gesammelt haben und wo wir eben hergekommen sind, haben wir dann wirklich den Wunsch gehabt, unsere eigene Firma aufzumachen, Flusskreuzfahrten so zu konzipieren, wie sie uns auch selbst ganz persönlich gefallen würden. So sind wir also weg von Viking, haben 2002 Ama Waterways gegründet, zusammen mit Jimmy Murphy. Das war ein Reiseveranstalter aus den USA, Brandon. Das war unser dritter Partner. Und damals war mein Traum, und jeder lacht darüber heute, 2 Schiffe zu besitzen und mit denen auf Donau und Rhein zu fahren. Und heute, 25 Jahre später fast, haben wir 29 Schiffe auf 14 Flüssen weltweit. Und bis 2030 soll die Flotte dann auf 40 Schiffe anwachsen.
Wow, was für eine Story. Wie kam der Erfolg zustande? Das ist ja jetzt die Frage, die sich alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns zuhören, vor allen Dingen stellen. Also, was kann man das leicht beschreiben, wie das Wachstum zustande kam, was euer Erfolgsmodell ist?
Ja, also ich habe mich immer in die anderen reinversetzt. Als wir angefangen haben, ein Büro für 2. Rudi hat Finance, Operations gemacht, Shipbuilding. Für mich war es Reservierung, Sales, Marketing. Und das ging natürlich rund um die Uhr. Damals in den USA wurden die Home-Based Agents sehr, sehr stark. Also das waren alles Entrepreneurs. Das heißt, alle, die ihre eigene Firma selbst gründen, so wie wir. Und ich habe versucht, wirklich mit denen allen Kontakt zu finden und uns zusammen hochzuziehen. Ja, also nicht, dass man einer über dem anderen steht. Es geht wirklich, wirklich immer um diese Partnerschaften zusammen. Und natürlich auch niemals diese Familienwerte, quasi das Herz der Firma aus den Augen zu verlieren. Und damit natürlich auch, wenn man mit den Travel Advisors zusammenarbeitet, um gar nicht salesy zu wirken, kommt erstmal das Interesse aus an der Familie. Was macht die Familie dort? Was macht der Umkreis dort? Wo kommen sie her? Ständig zuzuhören, um irgendwann dann mal einen Anknüpfpunkt zu finden und die Flusskreuzfahrten interessant zu machen. Und es war auch sehr, sehr wichtig, ein starkes Netzwerk mit internationalen Partnern aufzubauen oder einen Partner zu finden, der schon international tätig ist und dessen Werte und Visionen zu den eigenen passen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben Partner in Australien gefunden mit APT, und wirklich überall geschaut, dass wir nicht nur alleine dastehen, sondern auch mit allen Visionen weltweit die kennenlernen und das natürlich dann auch promoten. Und ja, von der kleinen Familie ist dann halt eine größere Familie draus geworden. Aber wir sind auch wahnsinnig stolz, dass wir immer uns mit Team-Members umgeben konnten, die das Herz genau an der gleichen Stelle hatten wie wir und die dieselben Core Values haben. Und da muss man schon genau aufpassen, dass man die richtigen Leute findet, die ehrlich sind, und die wirklich gemeinsam, das Unternehmen mit einem hochziehen wollen.
Kurzwerbung, in einer Minute geht's weiter. Für zehntausende Menschen in Deutschlands Betrieben beginnt der Arbeitstag so. Sie werden von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote und so weiter. Aber es geht auch anders, sagt unter anderem der Business-Software-Anbieter Sage. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von inzwischen mehr als 2 Millionen Unternehmen. Dieser Copilot von Sage erledigt für Sie den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar E-Mails. Mal freundliche, bestimmte, bis hin zu jetzt aber wirklich Varianten. Wenn Sie neugierig sind und Sage Active mit dem Copilot mal ausprobieren möchten, bekommen Sie hier in diesem Podcast 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur in die Shownotes gehen oder auf die Webpage sage.com/mum, also sage.com/mum. Das ist ja der spannende Punkt. Das wäre die nächste Frage auch direkt gewesen. Mal eben einen Partner finden, solche Partner finden, auch in der Taktung, in der Vielzahl, mit denen das auch über Jahre funktioniert. Wenn das leicht wäre, würde es ja jeder machen. Wie schaut man den potenziellen Partnern in diesen Anfangsgesprächen hinter die Augen? Hast du da so ein Erfolgsrezept, also wo du einfach das Gefühl hast, der teilt wirklich meine Werte und erzählt mir jetzt nicht nur auf die ersten 2 Meter, was ich hören will, damit wir viel Geschäft kurzfristig machen?
Ja, na klar. Ich meine, das ist ja genau wie mit den Angestellten, die man irgendwann einstellt. Wir haben nie jemanden nur aufgrund des Resumes eingestellt oder Bewerbungsgespräch. Das Erste, was wir gemacht haben, wir sind zusammen essen gegangen. Mittagessen mit Angestellten, mit zukünftigen Partnern, Abendessen, haben sie auch von der persönlichen Seite kennengelernt, haben auch gemerkt, passt die Chemie, sagt man da so schön, ne? Können wir miteinander lachen? Können wir wirklich aufeinander vertrauen? Was hat der andere gemacht? Und man hört sich natürlich auch in der Umgebung um. Was ist der Ruf der anderen Firma? Wie haben sie es geschafft, dahin zu kommen, wo sie sind? Und sind wirklich die Grundwerte dieselben, die wir auch haben? Und das ist natürlich heutzutage auch ganz anders, ob man in einer Kooperation arbeitet mit einer strengen Hierarchie. Für uns gab es die Hierarchie am Anfang überhaupt nicht, ne? Es war Team Spirit. Jeder hat angefasst. Wir hatten ein Ziel. Und jeder war da auch um einen sehr persönlichen Service bemüht, ne? Egal, ob es Partner waren oder hier unsere Team Members. und auf diese erstklassige Qualität gemeinsam zu achten und immer denselben Nenner zu finden, sei es bei der Innenausstattung der Schiffe, beim kulinarischen Angebot oder bei den angebotenen Ausflügen in kleinen Gruppen und so viele Möglichkeiten, die man da anbietet. Bei all dem Wachstum durfte unsere ganz eigene Handschrift nie verloren gehen und wir haben auch die unserer Partner immer, immer wieder mit integriert. Und es ist dann auch so weit gekommen, dass wir gemeinsam auf persönlich Privatreisen gegangen sind. Ja, wir haben uns zum Weinouting getroffen oder so und jeder hat wahnsinnig viel Spaß dran gefunden. Und wie wir, also Spaß muss man immer dabei haben. Und auch wenn wir unsere Leute einstellen, wir sagen immer, if you don't have fun in what you do, you might not stay here for so long. Also jetzt habe ich es mal auf Englisch gesagt.
Man versteht es.
Ne? Und das Lachen muss immer dabei sein. Und ja, manchmal ist es stressvoll. Das ist in jedem Beruf so. Aber man darf sich nicht vom Stress übernehmen lassen. Man muss wirklich immer das Ziel sehen. Und wir sind ja auch im Tourismus und wir verkaufen ja keine Schrauben, sondern wir kreieren Träume, Urlaubsträume, ne? Also das ist eigentlich das Schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Also ich habe tatsächlich meiner Frau auf einer Kreuzfahrt in den USA auch den Heiratsantrag gemacht, deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was du mit Träume meinst. Zugegeben nicht auf einem Fluss, das war ein bisschen größer, aber das ist schon natürlich. Aber jetzt hast du gerade auch schon die Sprache kurz. Ich stelle die Frage mal ein bisschen fast provokant. War es für euch, für dich ein Vorteil, zweitens ein Nachteil oder drittens völlig egal, dass ihr so einen deutschen Hintergrund hattet, sozusagen bei diesem Erfolgsreise.
Ja, das ist eine gute Frage. Also man ist natürlich als Deutschsprachiger in Amerika gut angesehen. Da hat man schon mal einen Vorteil, weil Deutsche sind bekannt als geradlinig, zielstrebig, fleißig, pünktlich. Ja, also es geht und immer zum Punkt zu kommen, ne? Ja, das bin ich auch von meinen Grundwerten, so wie meine Eltern mich erzogen haben. Wobei ich durch Amerika auch sehr viel lockerer geworden bin. Und eben genau das Ganze zusammenzubekommen, diese amerikanische Lockerheit, Mentalität, den Fun, das alles dabei zu haben, den Spirit, mit unseren Grundwerten, das gibt einem schon viel. Als ich in die USA gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, ich habe das alles studiert. Ich kenne natürlich Deutschland. Ich kenne alle Flüsse in Europa. Keiner kennt das so gut wie ich. Aber ich glaube, ich muss viel lernen, um präsentieren zu können. Weil das wurde uns in der Schule nicht so gut gelehrt. Und das Marketing, alles dazu. Was ich dann gelernt habe, ist, es gibt diesen Toastmasters-Kurs, wo das ist wie so ein Speakers Club. Also da habe ich erstmal gelernt, natürlich mich sehr gewählt in der Sprache in Englisch auszudrücken über mein Schulenglisch, aber auch wie man wirklich eine Story erzählt, wie man nicht nur irgendwo was runterleiert, ne, oder eine Produktpräsentation macht, sondern immer, immer den Kunden einbezieht und relevant ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, auch zum einen und zum anderen als Deutsche hat man auch die Fähigkeit, man macht den Follow-up sehr genau und sehr gut und hakt da auch nach, wenn mal die Antwort nicht kommt, ne? Die Zuverlässigkeit. Und da hatte ich schon viele Vorteile gegenüber anderen, wo ich mir gedacht habe, boy, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, wenn so viele nur erzählen, aber kein Follow-up machen.
Apropos Marketing, hast du gerade schon jetzt ein, zwei Mal erwähnt. Wie pflegt man denn so eine Marke? Es ist ja auch ein kompetitiver Markt, nehme ich mal stark an. Und die Marke musste man ja auch irgendwann mal aufbauen. Geht das also wie geht das in den USA? Aber gibt es vielleicht auch allgemeine Learnings?
Ja, also man muss zuerst wissen, wo man sich positioniert, ne? Und als wir angefangen haben, war ja Flusskreuzfahrten, keiner wusste was überhaupt davon. Aber Ocean Cruises waren da, aber die haben sich alle sehr über den Preis bekämpft, will ich mal so sagen. Und dort wollten wir nie sein. Ich habe immer gedacht, nie eine MeToo-Company. Wir setzen uns dort ab, wo wir wirklich im oberen Luxussegment agieren, weil auch der amerikanische Markt das zulässt. Ich glaube, Amerikaner sind die Gäste in der Welt, die immer noch heute am meisten für einen Urlaub ausgeben. Und wir haben natürlich auch gewusst, wenn man von den USA oder von Australien nach Europa fliegt, wo wir eben die ersten Schiffe gebaut haben, fliegt man eine lange Zeit, 12 Stunden, 15 Stunden. Und viele kaufen sich da auch schon ein Business-Class-Flugticket. Das ist also schon ein ganz anderer Wert, der da gesehen wird. Das ist meine erste Vacation-Reise. Da gebe ich mal richtig gut Geld aus. Da will ich auch in der besten Kabine sein. Muss nicht unbedingt eine Suite sein, aber eine Balkonkabine. Und da will ich es mir gut gehen lassen. Und das hat sich total bewährt. Und da sind wir auch immer dran geblieben, dass wir unser Produkt ständig weiterentwickelt haben, verbessert haben. Wir sparen nicht an den Sachen. Also wir geben unseren Kunden das Beste, weil sie auch das Beste bezahlen. Wir hören immer zu. Wir sind Mitglied geworden bei den Reiseverbänden, Reisebüroverbänden, bei allen Organisationen, Konsortia, die da drin sind. Wir nehmen Kommentare und die Umfrageergebnisse nach den Flussfahrten sehr, sehr wichtig. Ich habe lange Zeit alles selbst gelesen, habe auch viel selbst beantwortet. Und wenn es zu Kritiken kommt, wird natürlich nachgeprüft, die Konsequenzen gezogen, Änderungen vorgenommen. Aber man war immer, immer dabei. Und bei dem ganzen Wachstum bemühen wir uns, dass der Service mit Herz nicht verloren geht. Und natürlich jetzt haben wir auch ein Rebranding gemacht nach all den Jahren. Unser neues Motto ist Journey that Move You. Es geht also nicht nur um Reisen von einem Ort zum anderen, sondern um das Schaffen von unvergesslichen, immersiven Erfahrungen. Und unsere Mitarbeiter, egal ob sich vielleicht jetzt das Logo verändert oder eine Brand Color sich da verändert, aber die Grundidee verändert sich nicht. Alle sind mit großer Leidenschaft und persönlichem Einsatz bemüht, unseren Gästen ein einzigartiges Reiseerlebnis zu verschaffen, weil die Gäste uns natürlich ihr Geld anvertrauen. Und wir möchten, dass sie wiederkommen. Und wir möchten, dass die Reiseberater auch immer nur gut aussehen und uns loyal und treu sein. Und so geht es eben weiter. Und so vergrößert sich der Markt.
Macht es da, der Markt vergrößert sich, 29 auf 40 Schiffe, hast du eben gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Macht es dir Sorgen, dass Herr Trump eventuell die amerikanische Wirtschaft kaputt macht? Oder sind solche Schwankungen, Rezessionen und so weiter eher etwas, wo du sagst, da sind wir relativ unabhängig von, auch ehrlicherweise bei der Klientel, die wir haben?
Genau. Und das ist auch richtig. Die Klientel, die wir haben, ja, die nicht nur schnell abspringt wegen $50 mehr oder weniger dort und die auch sehr reiseerfahren ist. Die viele haben ihre eigene Firma gehabt. Also wir haben super Kunden, wenn es darum geht. Und wir sind durch viele Hups gegangen. Also es gab Wirtschaftskrisen, es gab den Vulkanausbruch in Island vor mehr als 12 Jahren, wo keiner fliegen konnte. Es gab den Terrorismus in Frankreich, in Belgien, wo dann die Amerikaner nicht mehr reisen wollten. Es gab Covid. Ja, für lange Zeit. Wir haben die Firma eigentlich begonnen, nachdem 9/11 war. Kannst dich noch erinnern, ne? Das World Trade Center in USA, wo die Flugzeuge da reingeflogen sind. Viele haben gesagt, das ist die schlimmste Zeit zu Beginn. Es war die beste Zeit, weil nämlich, wenn alle nicht reisen wollen, umso stärker wollen sie dann wieder reisen. Also diese Pent-up-Demand wird unheimlich kreiert. Und das haben wir auch jetzt nach Covid gesehen. Wir, auch hier wieder sehr gute Europäer, haben eigentlich keine Kredite aufgenommen am Anfang. Wir haben immer nur ein Schiff nach dem anderen gebaut, alles bezahlt. Wir sind eigentlich dann nie in irgendwelche Krisen geraten, dass wir in Geldschwierigkeiten gekommen sind. Deshalb, wir waren sehr stabil, haben es so gemacht, immer Quality über Quantity. Und wir dachten auch, vielleicht kommt mal durch den Klimawandel, ja, ein Jahr, wo die Flüsse austrocknen. Ich sag's ganz ehrlich, ja, auf den Oceans gibt's die Hurricanes, da können die Oceanschiffe nicht anlegen oder müssen ihre Route ändern. Auf dem Fluss gibt's Hoch- und Tiefwasser. Und während das Hochwasser kein Problem ist, am Ende, das geht schnell nach unten. Wenn es nicht regnet, regnet es nicht, ne? Und das haben wir auch 2018 ja erlebt. Und da haben wir gedacht, nee, also wir setzen uns so eine gute Reserve auf die Seite für was immer kommt. Haben wir gemacht, haben das gut durchgestanden, haben sogar wirklich unsere Cruise Managers, wir haben über 100 und die leben in allen vielen verschiedenen Ländern. Manche Länder waren sehr sozial, wie Deutschland und die Schweiz, andere in Osteuropa überhaupt nicht. Haben die also bezahlt, durchgebracht, dasselbe mit den Guides, dasselbe mit der Crew von unseren Schiffen in, auf Mekong, Vietnam, Kambodscha, in Afrika, auf dem Chobe River, die Zambezi Queen. Die hätten nichts bekommen sonst. Unsere Kapitäne sind unter Schweizer Arbeitsrecht, also die wurden gut bezahlt, ne? Und das muss man alles dann wirklich immer zusammenfassen, wenn man sich weiterentwickelt. Und am Ende haben wir immer gesagt, wenn man selbst gut tut für andere, kommt es auch gut zurück.
An der Stelle würde ich eine nicht ganz einfache Frage gern stellen, die ich fast immer mit Hoteliers, sind ja viele Mittelständler, auch meine Schwester arbeitet in der Hotellerie, und es gibt schon, wenn man ehrlich ist, immer so Härtefallmomente, wo man sich entscheiden muss, Gast oder Mitarbeiter, weil manche Gäste benehmen sich nicht gut. Und das ist immer eine Frage, also ich hatte mal einen Fall, 5-Sterne-Restaurant, Hotel, die Chefin hat, dann hat auch ein Podcast erzählt, sie hat einen DAX-CEO, also das ist ja wirklich sehr hochrangig, DAX, zumindest Vorstand, und hat ihn rausgeschmissen, hat ihn tatsächlich gesagt, such dir ein anderes Hotel, du hast dich jetzt hier dreimal gewarnt, so daneben benommen, hat die Mitarbeitenden geschützt, was über Jahre hinweg die Belegschaft extrem geprägt hat auch. Da gab es Riesentheater, er hat schlimmste Drohungen losgelassen, kam 2 Wochen wieder mit einem Blumenstrauß und hat sich entschuldigt, und das Unternehmen bucht immer noch bei ihr oder umso mehr sogar. Gute Geschichte geht vielleicht nicht immer so gut aus, aber wie macht ihr das in diesen heiklen Momenten? Gibt es da so eine Blaupause, die ihr so ein bisschen vorgebt, vorlebt?
Ja, es ist natürlich wichtig, beide Seiten zu sehen, ne? Also sowohl den Kunden, aber auch die Mitarbeiter. Und wir sind alle Menschen, ne? Und es muss ja doch humanitär zugehen. Und natürlich wissen wir, über Social Media kann jeder heute alles reinstellen, wenn einem was nicht passt. Und aber ich finde auch, man muss dann konsequent bleiben. Und wir sagen immer, am Ende, der Kapitän auf dem Schiff ist der, der eigentlich das letzte Wort zum Sagen hat. Es sind nicht mal wir. Also selbst wenn ich mich nicht benehmen würde, könnte mich der Kapitän raussetzen,
Ist das schon mal
ja?
passiert?
Nee.
Glücklicherweise.
Nee, noch nicht. Also ich muss, glaube ich, auch ein bisschen meinen Ruf wahren, ne?
Ja. Da hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also du bist, wenn ich dich
Aber
jetzt. Entschuldigung, ich rede, mache erst mal zu Ende. Entschuldigung.
nee, es ist schon so. Und wir hatten auch mal so ein Thema, wo der Kunde wirklich, wirklich sehr, sehr unfair war. Und wir hätten auch wahrscheinlich die Crew verloren so. Und haben dann auch gesagt, tut mir leid, so geht's nicht mehr. Ja, es gibt bei uns eine schwarze Liste, die gibt es. Und wäre natürlich schön, wenn der Kunde das alles versteht und wieder zurückkommt. Aber in manchen Fällen verstehen sie es auch nicht und kommen dann nicht zurück, gehen zur Konkurrenz. Dort passiert das Gleiche wieder. Die Konkurrenz nimmt natürlich die Kunden erstmal gern, aber das Gleiche passiert wieder, weil viele der Kunden sind dann notorisch so. Und dann geht es zum nächsten, bis halt der ganze Ruf dort weg ist. Also nein, man muss zu seinen Grundwerten stehen, muss sein Team auch schützen, auch wenn man ständig doch sein Team erklären muss, der Kunde ist schon König und er zahlt für einen Service und den Service muss man auch geben. Es dann darf nur nicht unfair zugehen, ja?
Also es gibt einfach Menschen, die sollten einsame Bergwandertouren machen in den Rocky Mountains, wo auch immer. Das ist manchmal besser. Wenn ich dich zwingen würde, dich zu entscheiden, bist du aus Kalifornien oder Amerikanerin? Beziehungsweise wo lebst du jetzt? Oder was ist dir lieber?
Also in meinem Herzen bin ich immer noch Deutsche, aber ich bin Kalifornierin. Das ist eine sehr gute Frage auch, ja. Und
Ja.
wer immer mich fragt, ich bin Kalifornierin und ich liebe die Menschen hier. Ich liebe das ganze Metier hier. Es ist sehr progressiv. Viele Menschen hier sind sehr gut gebildet. Viele sind hierher gekommen, um was zu machen. Und du weißt ja selbst, es gibt viele gute Firmen hier. Ja, du hast
Hörte
mir
von
über
einigen,
Google
ja.
erzählt, ja, alles. Also, ja, ich bin Kalifornierin.
Also ich frage das natürlich auch deshalb, weil ihr ja mit wahnsinnig vielen Kulturen zusammen habt. Du hast jetzt schon ein paar Partner erwähnt aus allen Kontinenten gefühlt. Aber ich sag mal, allein der, wenn man jetzt nur mal die Amerikaner nimmt, das ist ja nicht der Amerikaner. Kulturell betrachtet sind es zig total verschiedene Typen. Ja, wie gehst du im Unternehmensalltag damit um? Und wie kann man das auch so ein bisschen als Familien, als Firmenwert, ja, ist ja fast Familienunternehmen wert, postulieren? Wir kommen mit allen Kulturen klar, irgendwie.
Ja, also again, es muss immer ein bisschen das Herz und die Seele dabei sein, ne? Also zum Beispiel, wenn wir auf dem Schiff unsere Gäste willkommen, und die ganzen Nationalitäten oder die Länder, wo sie her sind, vorstellen, dann hat Texas ist immer sein eigenes Land, ne? Und das mögen auch die Texaner, die freuen sich darüber. Und dabei bleibt es dann auch, ne? Also Politik wird dann nicht groß weiter diskutiert. Es geht wirklich darum, dass wir alle eine gute Zeit miteinander haben und auch alle voneinander lernen und profitieren können und auch alle einschließen, weil egal ob es Team ist oder die Gäste, ich glaube, der beste Mix lebt immer von, oder die beste Vacation lebt immer von einem guten Mix von Kulturen, die sich ergänzen, die sich zuhören, die Stories am Abend beim Dinner, die dann erzählt werden, ne? Mit einem guten Glas Wein natürlich, das ist klar, das ist ja alles eingeschlossen auch. Und dann hört auch jeder dem anderen zu. Und dann stellt sich auch oft raus, wow, habe ich ja gar nicht geglaubt, was der gemacht hat, ne? Und man respektiert sich dann auch. Also das Einzige, wo ich ab und zu immer mal ein bisschen Rangelei sehe, ist, wenn wir vielleicht eine größere Gruppe von Lateinamerikanern auf dem Schiff haben, zusammen mit den Amerikanern und den Engländern und den Australiern. Da wird es immer mal ein bisschen lebhafter. Und das ist ja auch okay. Aber dann, wenn es zu den Show-Excursion geht, die sind alle eingeschlossen, viele Choices, den geben wir dann meistens immer schon den eigenen Bus, weil wir wissen, naja, da ist notorisch 20 Minuten kommt man zu spät und das wollen wir nicht, dass die anderen dann 20 Minuten auf die warten müssen, ne? So, also das hat man dann schon alles irgendwo ein bisschen im Gefühl und im Griff, das Ganze so zu steuern, dass sich das ganz alles gut ausgeht.
Ich begebe mich mit der nächsten Frage aufs Glatteis, weil ich verallgemeinere natürlich immer zu Unrecht, aber tendenziell darf man ja so reden. Dein Mann kommt aus Österreich. Wenn ich in Österreich Urlaub mache, sehe ich in jedem Hotel gefühlt eine Servicequalität, eine Herzlichkeit der Menschen, die sich als Gastgeber beschreiben. Die ist eine andere, finde ich, als manchmal in Deutschland. Ich habe lange im Rheinland gelebt und wenn ich mit so einem Wiener ins Rheinland gehe und er die Servicekräfte dort erlebt, die sicherlich auch nicht an Herzlichkeit mangeln lassen, aber manchmal an Manieren. Also zumindest ist es ungewohnt für die. Würdest du sagen, solche Unterschiede, wie wir im kleinen Europa hier schon haben, die Amerikaner sind, was das angeht, nochmal eine andere Liga im positiven Sinne vielleicht, was Gastgeberfreundlichkeit angeht oder einfach Service angeht? Oder gibt es
So,
gar
das
nicht so
habe ich
große
schon
Unterschiede?
ges also als ich nach Kalifornien gekommen bin, fand ich das so, ja. Also ich bin in den Supermarkt gegangen, da wurde die Tasche einem gepackt mit allem, was man eingekauft hat. Man musste keinen Finger rühren. Das fand ich schon super. Alle haben gelacht, alle waren freundlich, alle haben Hallo gesagt. War ganz, ganz toll. Die Zeiten haben sich aber auch geändert, ja. Und Service heutzutage, also wenn ich mir anschaue, ich fliege ja auch viel, ob ich jetzt, und ich fliege immer noch sehr, sehr gern mit Lufthansa oder Swiss, auch Austrian Airlines, gegenüber den amerikanischen Airlines. Also da gibt es kaum mehr Service. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Wenn ich dann ab und zu mal eine sehr nette Stewardess habe, dann freue ich mich wie ein Baby, wahnsinnig, weil ich finde, okay, es ist doch noch nicht ganz verloren gegangen. Es stimmt schon, die Österreicher haben ihren Schmäh, ihren Charme. Also deshalb ist mein Mann ja auch Österreicher. Ich bin, ja, habe mich so auch in ihn verliebt, ne? Aber ich glaube, dass heutzutage Gastfreundlichkeit, Service, speziell in den kleineren, familiengefüllten Hotels in Europa doch Und man sagt, besser ist, als was ich heute in Amerika weit kennengelernt habe. Und es ist viel mehr anonym heutzutage, würde ich sagen. Und ja, it's like a cooperative environment, was nicht immer wirklich serviceorientiert ist. Da geht es doch viel öfters um die Zahlen.
Irgendwelche Pläne, Kalifornien mal irgendwann zu verlassen, oder ist das eigentlich, wenn überhaupt, jenseits der Vorstellungskraft gerade sehr weit weg?
Also ich liebe Kalifornien. Ich finde, es ist ein wahnsinnig schöner Staat hier. Es ist tolles, tolles Wetter, was wir hier haben. Mal jetzt von den Bränden letzten Januar abgesehen. Die Landschaft ist wunderschön. Genau, wir sind hier, wo wir Kunden haben, die hier mit uns sind, die wirklich gern nach Europa gehen, auf die Flussfahrten, natürlich auch auf Mekong, überall hin. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir dieselben Kunden in Europa haben könnten, die wir hier haben. Und ich mag auch diese lockere Atmosphäre hier im persönlichen Umgang. Ich kann natürlich nie, nie sagen, Deutschland ist immer noch sehr meine Heimat. Und ich bin auch oft dort, meine Eltern leben noch dort. Aber ich mag es sehr hier in Kalifornien.
Okay, die schwierigste Frage zum Schluss. Welche Flusskreuzfahrt, so wollte ich sagen, würdest du empfehlen, wenn du dich für eine entscheiden müsstest? Oder zwei oder drei? Ich weiß, das ist jetzt super schwer und jedes Geschmäckle ist natürlich unterschiedlich, ist klar. Aber was ist so dein Tipp?
Ich liebe Afrika. Ja, wir haben unseren Honeymoon gemacht auf dem Chobe River, als wir die Zambezi Queen kennengelernt haben. Ich wollte eigentlich überhaupt keinen Fluss auf meinem Honeymoon haben. Rudi wusste es besser. Ich bin da, I was falling in love. Ein halbes Jahr später hatte ich das Produkt schon eingegliedert in unsere Broschüre und so weiter. Und es ist ein ganz kleines Schiff, 14 Suiten, 28 Gäste nur. Und wir kombinieren das mit so vielen schönen Möglichkeiten. Victoria Falls, mit Cape Town, mit Namibia, Botswana. Neu kommt jetzt auch Sansibar dazu. Wir haben Tansania, Kenia. Also Afrika für mich ist so vielfältig. Die Tiere, die Sterne, die Menschen, die Natur, alles wahnsinnig schön. Aber ich habe mich auch jetzt in Kolumbien verliebt, wo wir als Pioniere zwei Schiffe gebaut haben, die Ama Magdalena und die Ama Melodia. Das war ein Herzensprojekt für die letzten fast 7 Jahre. Ja, weil keiner ist dort gegrußt. Wir sind dahin. Wir mussten Schiffswerften finden, wo die Schiffe gebaut werden können. Die ganzen Docking-Locations, die ganze Infrastruktur, alles haben wir established, haben wir gemacht. Und Kolumbien ist dann nicht unbedingt ein einfaches Land auch dazu. Aber ich liebe die Menschen dort. Ich liebe die Natur. Kolumbien hat mehr Vogelarten als USA, Kanada zusammen, mehr Früchte als Tage im Jahr, der Kaffee, die Schokolade, der Karneval. Barranquilla hat den zweitgrößten Karneval der Welt nach Rio de Janeiro. Hast du das gewusst?
Nein, ich bringe Kolumbien immer mit was anderem in Verbindung. Das ist aber unfair,
Ja, hier
ne?
siehst du, und
Massiv
das sind so
unfair.
die Vorurteile,
Typisch
die da
deutsch.
sind, auch bei vielen Amerikanern, und das ist auch ein guter Challenge. Kolumbien hat total aufgeräumt. Ja, es gibt immer noch hier und da in den Grenzgebieten, ja. Aber du musst unbedingt mal nach Kolumbien gehen und du wirst sagen, das wird möglicherweise dein bester Trip werden.
Christine, vielen, vielen Dank für dieses super launige Gespräch. Tolle Unternehmerin und Paar natürlich auch mit deinem Mann zusammen. Weiter, viel, viel Erfolg und halte die deutschen Fahnen in Kalifornien hoch.
Auf jeden Fall, Thorsten, vielen Dank. Und wir sind natürlich hier für alle Deutschen da, die mehr darüber wissen möchten, eben wie man es hier auch in Kalifornien gut schaffen kann. Ne? Hat mir viel
Das.
Spaß gemacht. Vielen Dank und komm vielleicht doch selbst mal. Also wir haben auch Familien an Bord. Würde mich freuen.
Oh ja, ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal recherchieren. Ich glaube, das werden auch viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, tun. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Etwas längere Folge heute, aber ich glaube aus gutem Grund, da musste man mal auch ein wenig in Anführungszeichen plaudern. Danke fürs Zuhören. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.